Hallo, herzlich willkommen bei Wahre Gesundheit. Heute spreche ich mit dem Laborfacharzt Dr. Armin Schwarzbach. Wir reden selbstverständlich ausführlich über Corona. Wir reißen kurz Ivermectin an und ich stelle auch die allgemeine Frage nach der Virentheorie. Also seid sehr gespannt auf das kommende Gespräch. Hallo Dr. Armin Schwarzbach, herzlich willkommen bei Wahre Gesundheit. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und nochmal herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung, für die hoffentlich für alle Zuhörer interessanten Dinge, die ich berichten darf und ich werde mein Bestes heute geben.
Ja, du bist Laborarzt, nicht nur Laborarzt, sondern dir gehört auch ein ganzes Labor. Das heißt, du bist gerade am Zahn der Zeit. Du weißt ganz genau, was gerade abgeht. Das heißt, du beschäftigst dich mit dem Thema Corona. Du hast wahrscheinlich, das ist momentan leider dein Hauptthema. Du hast mir gerade gesagt, du arbeitest in der Woche über 120 Stunden. Ist das richtig?
Ja, also im Labor ist natürlich auch das Problem, dass wir wenig Fachpersonal bekommen und die Mitarbeiter auch am berühmten Zahnfleisch gehen, wie man selbst auch, weil man mit Arbeit überhäuft wurde, speziell dieser PCR-Bereich, der gekommen war, wo wir in bayerischen Labors im Notstandmodus sogar waren, die Kapazitäten teilweise nicht hatten, Lieferketten auch unterbrochen waren. Also ich sag mal so, Laborärzte gibt es sowieso nicht viele von unserer Spezies. Ich weiß gar nicht in Deutschland, wie viele es überhaupt noch gibt. 410 oder 500 ist eine aussterbende Spezies im Berufsbild. Und da ist auch schwer, auch qualifizierte Leute zu finden, so Allrounder, die auch die Diagnostik insgesamt beherrschen. Das wird immer schwieriger. Tue ich mir sehr schwer, auch mit dem Fachpersonal in meinem Bereich.
Wie viele Corona-PCR-Tests hast du so pro Woche, pro Tag? Was ganz grobe Einschätzung?
Ja, wir haben verschiedene Projekte am Laufen. Das Schülerprojekt in Bayern, wo wir teilnehmen, das sind so um die 1.800 am Tag. 4 Tage die Woche, auch heute am Donnerstag wieder. Wir haben dann Kita-Projekte, die jetzt kommen werden, sind wir auch mit die Ersten. Wir haben Profimannschaften betreut, betreuen wir noch der Deutschen Eishockeyliga, wo auch sehr zeitkritisch ist. Und als Schwerpunkt auch noch Reisende. Wir waren mit die Ersten, die auch die Reisen-PCR nicht am Flughafen, sondern für einen, ja, sag ich mal, günstigeren Preis wie an den Flughäfen, das leider ist sehr viel Geschäftsmodell auch dahinter, haben wir es auch fertiggebracht, am Tag bis zu 2.000 Reisende PCR zu machen. So all over würde ich sagen, momentan in der Spitze lassen wir es 3.000 am Tag sein. Wow. Und das ist für ein kleines Labor oder kleineres Labor, was ich abbilde mit 30 Angestellten. Gut, sagt man, ist nicht klein, aber ist trotzdem klein, ist es schon eine Herausforderung.
Der Coronavirus, wie hast du den bisher wahrgenommen über die letzten fast schon 2 Jahre?
Ja, interessanterweise war ich genau im Februar, als losging in Albanien, in Tirana und war auf dem Rückflug, Mitte Februar war das rum, und habe dann am Flughafen gesehen so Bilder aus Italien. Wo diese ersten Hotspots waren, Bergamo. Und da hat man gedacht, gut, das ist weit weg, das ist eine Eintagsfliege, da werden wir nichts in der Zukunft weiter befürchten müssen. Man hatte vorab schon Bilder gesehen, wo Chinesen umgefallen sind, tot auf den Straßen. Da haben wir gedacht, das kann gar nicht sein, das ist alles gefaked, Fake News aus China. Also man hat gedacht, China ist weit weg, aber China war schon sehr nah mit dieser zunächst Endemie, die ja dann in die Epidemie übergegangen ist. Und ja, ich habe mir da nicht viel bei gedacht, habe gedacht, gut, das wird sich wieder normalisieren, das ist einzudämmen, weil wir hatten ja schon damals die Vogelgrippe als Damoklesschwert hängen und auch das Schweinsgrippe, das Schweinsvirus, wo ja auch ein Problem mit war, alles aus China, das Gute kam immer aus China im Endeffekt, wo wir auch hygienische Standards schon hatten, aber die Bedrohung, die Vögel fielen tot vom Himmel damals, Die Schweine sind gestorben, die Menschen hatten massive Probleme, auch in Amerika. Es war schon Desinfektion dort verbreitet, so 2010, glaube ich, war das mit diesem Schweinsvirus. Ja, und dann kam das und hat man gesagt, gut, das ist ein nächstes Schweinsvirus aus China. Gut, Coronaviren sind uns ja auch schon bekannt und dann, sage ich mal, ist uns das Ganze um die Ohren geflogen. Also wo wir gedacht haben, dann kam hier Webasto, ich wohne bei München, das ist nicht ganz weit weg, diese Firma. Ich hatte dann eine Welle schon im Labor drin, muss ich auch sagen, wo ich nicht wusste, auch so im Februar aus Italien hinein importiert, war wahrscheinlich sogar noch vor Webasto. Es gibt auch andere, die vor Webasto waren, im Januar schon sicherlich, die wir dann auch nachweisen haben können. Also es war schon drin, so wie Omikron jetzt, aber noch nicht so ausgeprägt. Ja, und dann ging die Geschichte weiter. Ich bin ja ein infektiologisches Labor. Ich sage, gut, Infektionen, Viren magst du an für sich in der Diagnostik. Ist eines deiner Steckenpferde seit 20 Jahren, neben Borreliose mit den Zecken. Und ja, dann habe ich gesagt, gut, dann baust du eine PCR auf, weil ich habe keine PCR gehabt für Zecken, ja. Die Zecken-PCR, also Borrelien-PCR, aber nicht für SARS-CoV-2. Und ich bin einer, der gar nicht die PCR mag, auch dort kein Spezialist war. Und dann muss man sich ja reindenken, aufbauen. Dann hatten wir doch im April schon die, Mai schon die PCR stehen, was gut war nach dem Drosten-Protokoll, so hieß das damals. Und dann haben wir die ersten Versuche gemacht, die auch zum Teil, möchte ich sagen, in die Hose gegangen sind, weil die PCR noch nicht so weit war, wie sie heute ist.
Warum magst du die PCR nicht oder mochtest die PCR nicht so sehr?
Weil die PCR schwierig für uns Laborärzte, das machen meist die Humangenetiker oder auch die Pathologen, also nicht die Laborärzte selber. Wir Laborärzte machen mehr Blutuntersuchungen. Da machen wir schon eine PCR, so für Hepatitis B-Viren, HIV-Viren. Aber wir machen es eben nicht für, ich sag mal, Abstriche so sehr. Also das ist ein Ding, was neu in die Labors, auch nicht in dieser Masse, um Gottes Willen. Also ein paar PCR haben wir schon gemacht, zu meiner Zeit beim Prost-Labor, viele Jahre, wo ich mit aufgebaut hatte. Aber wir haben nicht in dieser Masse PCR gemacht. Das war undenkbar. Und dann haben ja Tierärzte sogar PCR gemacht. Da habe ich mich gewundert, okay, Tierärzte, ob die mal so PCR machen können. Dann hat ja jeder Mann und Maus hat eine PCR gemacht. Habe mich schon ein bisschen gewundert, weil das ja eine hochqualitative Diagnostik ist und die an sich ein Laborarzt haben sollte oder ein Humangenetiker oder beides.
Ja, und dann hast du ja quasi durch dein Labor, durch deine Tätigkeit als Arzt, hast du jetzt ja von Anfang an die Entwicklung dieses Virus mitbekommen. Auch diese verschiedenen Stämme. Also es gibt ja Aussagen, dass zum Beispiel Influenza-Viren, die mutieren 40 Mal im Jahr, Coronaviren mutieren 20 Mal im Jahr. Ich sage es jetzt mal einfach so ins Blaue hinein. Und wie hast du jetzt die Mutationen die letzten Monate miterlebt und auch in welcher Stärke und wen es trifft und solche Sachen?
Ja, Menschen mutieren auch, so am Rande. Da gibt es auch genetische Mutationen, die, wenn man beispielsweise bestrahlt wird, auch dann genetische Veränderungen bis hin zu Karzinomen erleidet. Also Mutationen unterliegen alle Lebewesen. Im Endeffekt, Viren sind ja auch Lebewesen, überflüssige Proteine, die wir gar nicht brauchen. Ja, wie habe ich das erlebt? Ich habe gedacht, dann die erste Welle gut, okay, dann wird es mal wieder normaler Sommer wieder. Es war ja auch ein relativ normaler Sommer. Der Lockdown war sehr hart für uns, auch im geschäftlichen Bereich, für die Labors, für uns alle. Wir hatten massive Geschäftseinbrüche mit Kurzarbeit, auch im Labor, in den Laboratorien in Deutschland. Das war letztes Jahr im Sommer. Dann habe ich schon gedacht, oh je, mein Labor wird nichts mehr. Auch mit der Borreliose. Keiner ist mehr zum Arzt gegangen. Borreliose gab es auf einmal nicht mehr. Es gab nur noch Corona. Ja, bis heute ist überdeckt, zu deiner Frage dann auch konkret zu kommen, überdeckt natürlich auch konkret völlig andere Infektionen, überdeckt auch die Borreliose, überdeckt aber auch natürlich die Influenza. Also heute ist alles Corona. Jeder leichte Schnupfen mit ein bisschen Geruchsverlust soll gleich Corona sein. Ja.
2020 wurde ja die Influenza gar nicht mehr gemessen. Also da gab es ja dann irgendwie nur noch in Deutschland 900 Fälle oder sowas. War das so, dass es nur noch 900 Fälle gab oder hat man einfach nicht mehr nach Influenza gemessen?
Ja, also man hat dann, wir hatten schon Ideen letztes Jahr auch, dann die Influenza-PCR mitzubewerben, aber es war so überdeckt durch Corona, dass das alleine wirtschaftlich keinen Sinn gemacht hätte, noch eine Influenza-PCR. Die Leute sind wie die Verrückten alle nach Corona. Ich habe Corona. Es war ja auch so uns in die Gehirne hinein transferiert worden, dass andere Infektionen, Erkrankungen, Tumoren, Herzinfarkte gar nicht mehr so gibt. Oder also das war völlig überdeckt durch das Ganze. In der Medizin, was infektiologisch ja schon wichtig ist, um zu sagen, okay, hey, wir haben Infektionen, da müssen wir uns drum kümmern, das ist wichtig, liegt mir am Herzen. Ich hatte eben aber noch vergessen, die Mutationen, wie sehe ich das? Also Mutationen haben wir schon viele Jahre, haben wir das schon in meinen Studentenjahren gelernt, dass Influenza A und B einen Drift und einen Shift hat, also diese genetischen Veränderungen, dass jedes Jahr neue Impfstoffe kommen müssen, ist 40 Jahre bekannt oder 30, ist nichts Neues jetzt im Endeffekt. Wir wussten schon immer, dass es verschiedene Virenarten gibt. Also es gibt nicht das eine HIV-Virus, es gibt nicht das eine Hepatitis B-Virus. Es sind immer Mutationsmöglichkeiten da. Und die Viren sind ja auch schlau, die versuchen sich dann dem zu entziehen und dem Immunsystem quasi zu entgehen. Ein Evade-Mechanismus heißt das. Also man versucht nicht vernichtet zu werden. Das ist auch bei Borrelien so. Dass jeder Erreger hat ja ein eigenes Interesse, nicht vernichtet zu werden. Und vielleicht kennst du auch die MRSA, diese schlimmen Bakterien in der Nase. Wenn du dann, da kannst du dran sterben. Und 30% haben diese MRSA in der Nase, dann macht das gar nichts. Das ist alles eine Frage des Immunsystems natürlich, klar.
Das ist ja der berühmte Ausspruch, die Mikrobe ist nichts, das Milieu ist alles auch. Da, ne? Wie konkret hast du jetzt diese ganzen Mutationen erlebt als Laborarzt und auch als Arzt selber? Ist es von der Mutation her, ist es schlimmer, stärker geworden, gefährlicher? Oder einfach ist es, dass es sich mehr verteilt, so wie es aus der Theorie bekannt ist?
Ja, also wir waren ja die sogar in der Zeitung standen, wir haben die Dänen-Mutante entdeckt. Das war so in der wilden Zeit, letztes Jahr im Mai, waren auch Fernsehsender bei mir. Das hat man dann wieder verlassen, weil man hat die mit Dänemark, mit England bezeichnet. Also man hat verschiedene Namen gegeben, was nicht korrekt war im Endeffekt. Man hat jetzt dann diese Alpha, Beta und so weiter bis wahrscheinlich Omega und dann geht es wieder von vorne los. Diese verschiedenen Nomenklaturen benannt und nicht da, wo diese Mutanten zunächst, diese Nerz-Mutante war das damals, wo man tausende Nerze geschlachtet hat. Und diese Deletion, die hatten wir auch gefunden. Also nicht wir, sondern wir haben da Kooperation mit dem österreichischen wissenschaftlichen Labor. Die haben schon damals gesagt, da sind Mutanten, die passen nicht so ganz. Ne? Und dann wurde immer klarer, das Ding mutiert. Aber die Frage ist natürlich, macht es dich kränker durch die Mutation? Ist es virulenter? So ist der Fachbegriff. Also die Virulenz muss da reinkommen natürlich, der Begriff der gar nicht so. Und die Immundysfunktion. Also es ist immer so, wenn, egal welcher Erreger dich erwischt, egal welcher Erreger, du hast immer ein Immunsystem, das versucht, den zu bekämpfen, abzutöten. Du hast aber andererseits einen Erreger, der sagt, hey, ich bin ein mutierter, starkes Virus, du lass mich in Ruhe, du hast keine Chance im Immunsystem. Also, und wenn man dann das Pech hat, genau auf so einen hochvirulenten Virusstamm zu treffen, das betrifft da Influenza, das betrifft Herpesviren, das betrifft viele Viren, dann hat man eben vielleicht das Pech, dass man doch sehr krank wird, weil man zu dem gleichen Zeitpunkt eine Immundysfunktion noch hat, immungeschwächt ist. Gerade die Jahreszeit jetzt, Grippezeit, Virenzeit, war schon immer so, dass Leute kein gutes Immunsystem hatten. Kalt, warm, heiß, Husten, Schnupfen, das wissen wir alle. Hier im Herbst, genau diese Zeit ist kreuzgefährlich, immer mit diesen Influenza-Viren schon immer. Deswegen Grippeschutzimpfung nicht jetzt, sondern hätte man schon im Spätsommer machen müssen. Also jetzt natürlich mit dieser Seuche, diese Pandemie oder wieder irgendwann zurückgehend zur Endemie in diesen Hotspots, die wir dann haben werden, das ist schon eine ganz andere Dimension, weil das ein Virus ist. Also da braucht man nicht zu beschönigen, das ist sehr aggressiv, weil es eben diese akute respiratorische Sache macht, was eben das Influenza nicht in dem Maße macht. Das war für uns Mediziner neu, dass es so ein völlig also aggressives Virus da kommt, dass es wahnsinnig aggressiv ist gegenüber uns und uns richtig umbringen will auch. Also es gibt ja genügend Fälle, da kann man auch auch leugnen, wie man will. Aber es macht eben die Immunschwachen, macht sehr krank. Und die landen auch sehr häufig, neben auch ein paar jungen Gesunden, landen die auf der Intensivstation. Aber das ist auch für Infektionen ganz normal, dass es auch Junge erwischen kann.
Also ich persönlich kannte in 2020 wenig bis gar keine Leute, die es wirklich schlimm erwischt hat. Und in 2021 kriege ich das schon mehr mit, dass auch zum Teil junge Menschen dieses Corona haben, die Coronaviren, und auch einen schwereren Verlauf haben. Geht das nicht eigentlich gegen die Erwartung, dass der Virus milder wird, aber halt ansteckender?
Ja, gut, wir haben viel gehört. Dauerwelle, es gab verschiedene Modelle am Anfang. Eine Wellung gut ist. Inzwischen, glaube ich, sind wir im Dauerwellenmodus. Die Dauerwelle wird aber immer geringer werden mit der Zeit, weil wir besser vorbereitet sind, weil viele doch immunisiert, also geimpft sind, weil viele das schon hatten, die natürliche Immunität da reinspielt, die Hintergrundimmunität da reinspielt über Plasmazellen oder Stammzellen, die natürlich auch ein immunologisches Gedächtnis in uns haben, was häufig bei den Diskussionen völlig vergessen wird. Nichtsdestotrotz, also ich bin felsenfest der Meinung, wenn wir am Immunsystem arbeiten, also eine gute Immunstärke haben, wären manche Verläufe nicht so schlimm. Also in meinem Bekanntenkreis sind auch Leute, die sind starke Raucher, die haben Lungenemphysem, und es ist klar, wenn ich ein Lungenemphysem habe, wenn ich sowieso verschleimt bin, dann trifft mich noch so ein Virus, dann habe ich schlechte Karten. Das ist vorprogrammiert, da habe ich ein höheres Risiko, unbestritten. Oder wenn ich einen Tumor habe, ein Tumorleid, habe eine Chemotherapie, dann bin ich ja total immuninkompetent. Und gerade diese Gruppen sind hochgradig gefährdet. Da reicht ja schon aus, auch ein anderes Virus, das muss ja das nicht unbedingt, oder so ein MRSA, wo ich eben gesagt habe, ein Bakterium, was du in der Nase trägst, kannst du reihenweise Leute mit umbringen auf Intensivstationen, die immunsupprimiert sind. Nur diese Dramaturgie, diese akuten Luftnot, das ist schon ein Kaliber, wo ich sage, das war uns, wir hatten damals Hantan-Ebola-Diskussion, wir gedacht haben, oje, diese hämolytischen Sachen, also die wo Organe sich auflösen, sagen wir mal, auch nicht so ganz lustig, also aggressive Viren, die gibt es schon immer, so, wo dann auch so Hochsicherheitstrakte sind. Jetzt ist es hier, es ist kein Hantan oder Ebola, also wir haben noch keine 50-prozentige Letalität, wo 50% der Leute sterben würden. Es ist auch kein HIV, wo das auch passiert, wo du auch immer noch schlechte Karten hast über die Jahre, wo es langsamer geht, der schleichende Verfall, der Sterbeprozess, oder wo du auch gerettet werden kannst, ohne Chance, mit Chancen. Aber es ist halt ein Virus, was so akut kommt. Das belastet wieder die Kliniken, Intensivstationen. Klar, wir haben zu wenig Intensivplätze. Ja, ich war mal Internist gewesen, Infektiologe gewesen, Onkologe, Kardiologe, Gastroenterologe, habe viel erlebt. Intensivmedizin. Und schon damals hatten wir einen Engpass auf Intensivstationen.
Die wurden ja die letzten 24 Monate auch nochmal drastisch reduziert. Wenn man
ja, völlig unverständlich. Kann ich nicht nachvollziehen. Weiß ich nicht.
Also in Baden-Württemberg habe ich nachgeschaut. Da
weiß ich nicht. Politisches Versagen.
3.200 Anfang der Pandemie. Entschuldigung. Und aktuell sind es irgendwie 2.000 noch was nur noch.
Also wir hatten vor 30 Jahren schon zu wenig Intensivplätze internistisch. Beatmungsplätze hatten wir schon immer zu wenig. So, und mich wundert schon, dass man gerade in so einer Krise dann wieder Zelte eilig aufbaut, als hätte man nicht gewusst, was morgen kommt. Also gut, man hat vielleicht politisch gedacht, die Immunität hält länger, das kann man entschuldigend noch gelten lassen, aber ich habe auch Berater dort, ich habe auch Intensivmediziner dort, ich habe Immunologen dort, ich habe Virologen dort, da muss ich mal die Leute anhören, was sie so erzählen, wie viele Intensivplätze habe ich denn? Und ich brauche auch Personal für diese Plätze, und nicht jeder hat Lust, mit Hochinfizierten darum zu arbeiten für ein Gehalt von 2.000, 3.000 Euro. Also da wirst du schlechter bezahlt, wie damals als die Putzfrauen bei uns in der Klinik. Also das geht natürlich nicht im Endeffekt.
War es nicht sowieso schon aus der Vergangenheit der Medizin herausgesehen? Mit Coronaviren hatte man ja schon probiert, die durch Impfungen quasi unschädlich zu machen. Aber das war immer schwierig, weil die Coronaviren halt anders sind als, ich sag jetzt mal, Masernviren. Ist das so korrekt?
Ja, Masern kann ich auch umbringen. Also eine Masernenzephalitis ist auch nicht so lustig. Es sterben ja auch welche nach Masern oder Windpockenpartys. Also das, wenn du Pech hast und du bist genau der eine Fall, spielt das für dich überhaupt keine Rolle, welches Virus im Endeffekt dich zu einer Enzephalitis, zu Lähmung geführt hat, vielleicht zu Dauerintensivfällen. Also alles kann gefährlich sein für dich in der Welt. Also ich würde das nicht so, natürlich jetzt momentan ist diese hohe Kontagiosität, wie wir das nennen, also diese Übertragbarkeit, diese Coronaviren, weil das so hoch ansteckend ist, wie man so sagt, das ist das Thema. Also Masern, da sehe ich nicht so schlimm als Windpocken. Windpocken reicht, wenn wir in einem Raum wären, 100 Quadratmeter, du hast einen Herpes Zoster Windpocken und das wird ja über die Luft übertragen, also über Meter, also Wahnsinn. Ohne, dass wir einen direkten Kontakt, da reichen keine 1,50 Meter aus.
Also, Entschuldigung, was ich nur fragen wollte, ist, dass man schon seit Jahrzehnten probiert hat, Impfstoffe gegen Coronaviren herzustellen, aber bisher immer gescheitert ist. Und jetzt hat es quasi geklappt.
Ja gut, aber es war ja auch keine Notwendigkeit. Man hat ja damals Schweinsgrippevirus-Impfstoff hergestellt und dann musste die Bundesregierung ja Millionen Schaden wegwerfen, weil man das nicht mehr gebraucht hatte. Das war damals, wer sich noch daran erinnert, weiß nicht, 50 Millionen in der Ära Merkel, hat keiner mehr drüber geredet, wurde alles weggeworfen. Da hat man natürlich auch einen politischen Druck, braucht man das überhaupt? Wie läuft das weiter? Also so schnell sind auch Impfstoffe nicht produziert. Was mich aber ein bisschen wundert, dass man den Shift und Drift, also diese Mutationen nicht schneller modifiziert hat. Weil ich weiß doch schon lange, dass es Omikron weiß ich nicht so lange, aber ich weiß zumindest, dass es Delta gibt. Und dann habe ich mit Leuten gesprochen, die solche Genetik machen. Die haben gesagt, also in 2 Monaten haben wir so einen Impfstoff modifiziert. Warum macht man das? Hat man es schon längst gemacht, dass man versucht, diese Entwicklung, ich bin jetzt kein Forscher, ich kann mich da nicht aus, nur ich höre das von Leuten, die sich da auskennen, dann muss ich halt was tun und muss mich schon mit dem Omikron beschäftigen und auch hier im Januar einen Omikron-Impfstoff haben. Also das kann ja nicht sein im Endeffekt. Den muss ich auch in Massen herstellen. Also diese alten Sachen, die da verimpft werden, ist ja die Frage, wenn es sowieso nicht gegen Omikron wirkt, warum soll ich denn jetzt schnell einen herstellen in 2 Monaten, der gegen Omikron wirkt und impft damit Omikron durch? Gut, das muss auch schnell produziert werden. Das ist mir auch klar in diesen Produktionsketten. Ja.
Jetzt auch zum Thema Lösung beizutragen. Wie können denn die einzelnen Leute ihr Immunsystem stärken? Das ist ja der entscheidende Faktor, dass man sozusagen gewappnet in den Kampf, will ich jetzt nicht sagen, aber gewappnet leben kann und jetzt auch keine große Angst davor haben muss, ja, weil man halt sagt, ich tue was für meinen Körper, mache was für mein Immunsystem. Was können wir konkret machen?
Ja, da kann ich nur ein Buch vom Professor Streeck, Hendrik Streeck empfehlen. Der hat das Thema schon vor dem Virus angefangen, hat geschrieben, wie können wir uns denn ernähren beispielsweise, um doch einen gesunden Darm zu haben, ne? Eine Darmimmunität, Darmgesundheit, um ein Immunsystem, und logisch auch von der, im Darm liegt ja auch ein Teil der Immunität, ohne Frage. Wie kann ich mein Immunsystem insgesamt beispielsweise durch Ernährungssachen modifizieren? Ist ein Zucker gut? Ist es gut, wenn ich viel Alkohol trinke? Ist es gut, wenn ich viel rauche? Ist es gut, wenn ich viel Pizza esse? Ist es gut, wenn ich einen dicken Bauch vor mir herschiebe? Ist das alles gut? Ist das gut für mich? Kriege ich dann gut Luft, wenn ich einen dicken Bauch habe? Natürlich ist es nicht gut. Also ich habe das ein bisschen provokativ gesagt. Ja. Muss ich an meinem Body Mass Index arbeiten? Muss ich mal nach draußen gehen? Soll ich ein bisschen Sport machen? Ernährungsumstellung, ich sage mal so Stichwort basische Ernährung, wo ich favorisiere, aus eigener Leidensgeschichte, muss ich auch dazu sagen. Wie viele haben Probleme mit dieser Ernährung? Wie viele Deutsche sind übergewichtig? Wie vielen drückt der Bauch so auf die Lunge, dass sie keine Luft mehr, dass sie keine Schuhe mehr binden können? Also ich meine, ich habe so eine Geschichte hinter mir. Deswegen sage ich mal, muss ich an meiner Gesundheit arbeiten? Und was natürlich auch sehr diskutiert wird, sind diese Vitamin C-Geschichten. Aber warum soll ich nicht ein bisschen frisches Obst mal essen? Warum soll ich nicht Vitamin C, meine Zitrone nehmen? Warum muss ich denn immer Wein oder, gut, dann sage ich, Resveratrol ist gesund für mich. Warum muss ich denn immer Schweinfleisch essen, Schweinshaxen in Bayern, noch mehr Fett, mein Cholesterin, mein Zucker hochtreiben, Risikofaktoren, dann laufen alle mit 70, 80 mit, wie in Amerika, Fastfood. Das geht schon bei den Kindern ja los, diese Fastfood-Geschichten. Dicke, übergewichtige Kinder gab es bei uns früher nicht in den 70er Jahren. Warum arbeite ich nicht daran und sage mal der Bevölkerung, hey, tut jetzt mal vernünftig überlegen, tut einfach mal eine Ernährungsumstellung machen. Schaut mal, dass ihr nicht zu viel Kartoffeln isst, nicht so viel Fleisch isst, nicht so viel Sahnetorte isst, nicht euch nur einen Kaffee setzt, ja. Weil das sind natürlich Risiken. Also brauchen wir, glaube ich, nicht zu diskutieren. Diabetes, Bluthochdruck, Hypercholesterinämie, also zu viel Cholesterin im Blut, zu viel Fette im Blut, ungesunde Lebensweise. Und daraus entwickeln sich auch weitere Erkrankungen, Folgeerkrankungen. Dann habe ich eine diabetische Gangrene, meine Durchblutung ist nicht mehr toll, mein Sauerstoff. Und dann erwarte ich auf einmal von der Wundermedizin, dass die Wundermedizin mir das alles repariert über Chemie. Also ich gebe dann irgendwelche durchblutungsfördernden Mittel oder gebe Aspirin. Aber dadurch ist ja das Grundproblem nicht behoben.
Apropos Mittel und so weiter. Es gab ja auch eine Diskussion über die verschiedenen Mittel, die gegen eine Corona-Erkrankung eingesetzt werden können. Wie siehst du das als Laborarzt? Also ich gebe jetzt mal Stichwort Ivermectin. Wie könnte das denn helfen?
Ja, also in der Medizin gilt immer eine Regel, ein Gesetz, wer heilt, hat Recht. Und wenn Ivermectin jemanden heilt oder hilft, dann hat das Recht. Das ist so. Wir geben der Medizin auch Placebos, so heißt also, wo gar nichts drin ist und der Patient, haben wir schon damals, ich war Internist, haben wir damals schon Placebos gegeben. Ich habe gesagt, oh, mir geht's aber gut heute. Und ich sage, gut, dann hat das Placebo geholfen. Mhm. Punkt aus, Ende Feierabend. Interessiert nicht. Jetzt versucht man natürlich Regeln abzuleiten und das alles in Studien reinzufassen. Ich denke, dass das individuelle Geschichten sind. Und meine Frage wäre natürlich auch, warum könnte nicht der an der Parasitose leiden, dass der vielleicht eine Wurmerkrankung hat, wo ich dem im Darm oder im Körper helfe und den Parasiten mit abtöte, sodass er sich einfach besser fühlt, sodass das Immunsystem wieder besser wird. Das sind ja so mein Spezialgebiet. Also ich will mal wissen, hab ich einen Erreger im Körper aktiv? Habe ich einen Epstein-Barr-Virus aktiv, einen Zytomegalie-Virus? Habe ich einen Herpes-Virus aktiv, einen Coxsackie-Virus? Habe ich Borrelien aktiv? Habe ich Bartonellen? Was habe ich denn? Habe ich einen Parasiten? Habe ich Hefe, Schimmelpilze, wo ich ein Problem mit habe? Das herauszuarbeiten und dann gezielt für jeden Einzelnen auch eine Therapieoption darzustellen. Das macht Sinn.
Also zusammengefasst kann man sagen, dass so eine Ivermectin-Kur, die es ja für Tiere sowieso gibt, aber auch bei Menschen angewendet wird, dass dann durch diese Therapie einfach wieder mehr Energie frei wird für den Menschen und für das Immunsystem. Und das könnte ein möglicher Wirkungsmechanismus sein.
Ja, genau. Warum entwurmt man den Menschen nicht, den Hundebesitzer, der Toxocara canis hat beispielsweise, ist dieser berühmte Hundebandwurm, der auch sehr häufig ist, also Hundewurm. Katzen spielen auch eine entscheidende Rolle dafür. Wir dürfen nicht die Katzen ganz vergessen bei der Diskussion. Katzen kratzen, Toxoplasmose, Bartonellose. Wir müssen einfach aufpassen, auch die Tiere, die bringen, aber die Tiere übrigens werden, du hast völlig recht, besser noch behandelt wie die Menschen. Das ist so.
Man muss ja auch nur mal in Tierfutter reinschauen, was da noch alles zugesetzt ist in einem Tierfutter von einem Discounter, da ist Vitamin D3 drin, da sind Spurenelemente, Magnesium, Mineralien enthalten, etliche Vitamine. Das ist schon beeindruckend, was die supplementiert werden.
Ja, das wird ja in der normalen Schulmedizin völlig negiert. Also Vitamin D-Mangelzustände gibt es ja nicht. Also es gibt es einfach nicht. Das heißt, jeder, der da arbeitet, wird auch gleich als Scharlatan verteufelt. Bei den Tieren, bei den Tierveterinären wird das etwas anders gesehen. Ich denke, da müssten wir uns auch mit den Tierärzten mal zusammensetzen, also auch bei anderen Infektionen, um zu schauen, gibt es nicht da auch, also es gibt ja auch, hast vielleicht auch gelesen, dass Seelöwen hatten auch Corona, Affen hatten Corona, Hunde hatten Corona, also Covid-19-Infektionen, sind da welche gestorben dran, also Tierärzte tun sich ja auch damit auseinandersetzen. So ist das nicht, sind ja auch, die sollen ja auch impfen. Also warum, wenn ein Tierarzt impfen kann, dann können wir uns mit dem auch fachkompetent mal zusammensetzen, also Tierärzten. Finde ich sehr wichtig. Ja.
Das ist jetzt eine spezielle Frage. Der Dr. Fauci in den USA wurde interviewt von einem Senator und der wurde gefragt zu dem Labor in Wuhan. Ja, da gibt es ja in Wuhan ein Labor und da hat die USA, die NIH, hat angeblich Gain-of-Function-Forschung betrieben. Ist es grundsätzlich möglich, dass der Coronavirus aus einem Labor stammt oder ist das höchstwahrscheinlich eine reine natürliche Geschichte?
Also ich möchte gar nicht wissen, was alles hinter den Kulissen militärisch und so gespielt wird. Ich war 2 Jahre Berufssoldat und wir hatten damals interessanterweise, Anfang der 80er mussten wir nochmal Pockenvirus geimpft werden, weil es damals hieß, die Russen haben genmanipulierte Pockenviren angezüchtet. Heute kann man das ja sagen, ist ja schon verjährt. Also es gab schon immer atomare Waffen, biologische Waffen, chemische Waffen, die gab es schon immer. Ob das jetzt daher ist, das kann ich nicht sagen. Also ich bin kein MAD, ich bin kein KGB, das müssen die Geheimdienste. Aber ich denke, eine gewisse Transparenz sollte schon sein, auch zu sagen, warum kommt das denn alles aus China, das Schweinsvirus, das Vogelgrippevirus, warum haben wir denn diese Bedrohung da? Sind das die Fledermausköpfe, die da gegessen werden? Oder was ist denn das für ein Zeug auf den Wildtiermärkten, egal wo das herkommt? Und warum lässt man sowas zu überhaupt? Also warum wird die Menschheit so bedroht, auch vernichtet, leidet Qualen, nur weil Menschen Fledermausköpfe essen müssen? Also dann muss man sehen, dass man eben keine Fledermauskopf oder diese Wildtiermärkte konsequent, ich muss ja keine Katzen oder Schweine essen mit der Schweinsvirus oder keine Hühnchen, die dann mutieren. Also das muss ja nicht sein im Endeffekt. Also wenn ich das wusste, schon damals, hätte ich auch erwartet, dass auch entsprechende Maßnahmen von der Regierung da getroffen werden, dass eben sowas nicht mehr zustande kommt. Wuhan hin, Wuhan her, egal wo das herkam. Im Endeffekt, ob das wirklich manipuliert wurde, kann ich genauso wenig sagen. Ich weiß nur, es ist natürlich möglich, an Viren zu arbeiten, es ist möglich, an Bakterien zu arbeiten, es ist möglich, an allem Möglichen zu arbeiten, an Atomsprengköpfen zu arbeiten. Ich kann an allem arbeiten und auch versuchen, irgendwas mal herzustellen, was vielleicht nicht so ganz freundlich ist. Aber warum arbeite ich überhaupt dann dran? Also muss man, warum arbeite ich an Atomwaffen? Warum arbeite ich an Senfgas? Warum stelle ich das her? Warum mache ich das überhaupt?
Zum Thema Viren generell. Es gibt ja auch einige Biologen und Leute, die sagen so, ja, Viren in der Art und Weise, die gibt es nicht. Das sind irgendwie Exosome. Und jetzt habe ich mal jemanden da, der sich schon ein Leben lang mit dem Thema Virus auseinandersetzt. Wie stehst du dazu? Weil du hast es bestimmt auch schon mal gehört.
Ja, was soll ich dazu sagen? Also Viren haben mich schon seit den 80er Jahren begleitet und es ging mit dem HIV-Virus los, mit Freddie Mercury, wer sich noch an Queen erinnern kann, den Sänger, und wir waren ja alle perplex, dass der homosexuell war und damals gestorben ist an dieser HIV. Er ist aber nicht an der HIV-Infektion gestorben, interessanterweise, sondern an dem Opportunismus, also an anderen Erregern, die aktiv wurden, weil sein Immunsystem so durch das HIV Virus zertrümmert wurde. Ja. Also insofern denke ich schon, dass auch die Viren, ja, wie Schmarotzer, die gibt es, die missbrauchen unsere Atmungskette sozusagen, die saugen uns die Energie weg, das ATP und die Mitochondrien, die infizieren uns, die machen Entzündungen im Körper drin, die machen Immunschwäche natürlich, und ich glaube eher, dass das so auslösende, ja, Exosomen, ich weiß nicht, wie man es bezeichnen möchte, wie Parasiten auch sind oder andere Bakterien, die nicht in uns reingehören. Also im Prinzip sind die überflüssig, völlig überflüssig und gehören nicht in diese Welt, wo immer die auch herkamen. Egal welches Virus oder Bakterium das ist, auch Borrelien sind überflüssig, die brauchen wir gar nicht, die machen gar keinen Sinn in der Welt, wenn Leute schwer krank an Borreliose zu mir kommen oder anderen Infektionserkrankungen oder Epstein-Barr-Viren, ja, wo wir sagen, das ist ein Epstein-Barr-Virus, warum bin ich danach denn so krank? Und die Frage ist ja immer, die sich stellt, ist das Virus noch aktiv oder Reste vom Virus aktiv oder ist das Virus inaktiviert und habe ich danach eine Folge der Immundysfunktion, der Immunschwäche und der Inflammation oder sogar eine Autoimmunerkrankung, wo ich dann drunter leide oder bekomme sogar einen Tumor über ein Epstein-Barr-Virus, ein Non-Hodgkin-Lymphom beispielsweise. Also dieses Potenzial, das ist ja nichts Gutes für uns. Das sind ja böse Sachen, die da in die Welt gesetzt wurden, ja, irgendwoher.
Wie auf der anderen Seite habe ich auch schon gelesen, dass in unserer eigenen DNA auch Teile von Viren-DNA, also Virenbestandteile gefunden wurden. Und das vielleicht ist es so eine Art Update oder vielleicht entstehen dadurch neu mutierte Menschen. Kann sowas auch passieren und möglich sein?
Puh, das ist eine gute Frage. In der Evolution, da bin ich jetzt einfach schlichtweg überfragt, muss ich dir ehrlich sagen, ob der Neandertaler dann mehrere virale Infektionsketten durchgemacht hat, bis er mal zum Homo sapiens wurde, kann man sich am Senckenberg-Museum mal anschauen, diese ganzen Geschichten in Frankfurt. Also ich selbst bin da unschlüssig, ob wir dann auch mutieren in einer gewissen Hinsicht. Also ich denke eher, wir nennen das, dass uns eher dieses Virus irgendwie was schaden möchte, also irgendwie umbringen möchte, wie ein HIV-Virus auch. Aber warum? Das ist mir nicht ersichtlich. Also es macht keinen Sinn. Es gibt ja auch gute Bakterien. Es gibt ja auch gute Darmbakterien, gute Milchsäurebakterien. Es gibt ja gute Sachen, auch die gut sind für uns. Aber es gibt auch die Bösen. Es ist alles in so einer Dysbalance dann geraten. Und also viele, wir kontrollieren Herpesviren. Die Herpesviren sind ja auch nicht gesund im Endeffekt. Oder ja, Varizellen, diese Gürtelrose, die dann ausbricht, ist ja auch nicht gesund, wenn man sowas. Aber das hängt immer von unserer Welt. Wir haben uns arrangiert mit einigen. Mhm. Ich denke, dass wir mit denen leben, also in den Ganglien, also in den Nervenwurzeln oder auch im lymphatischen System. Wir halten die unter Schach, Immunkontrolle. Wir können auch mit HIV uralt werden, wenn wir das Immun kontrollieren. Wir können auch mit Epstein-Barr-Viren uralt werden. Die Frage ist, wollen wir alle so uralt werden und wie schauen wir dann wieder aus im Alterungsprozess? Also gut ist das nicht, und dass sowas Aggressives in die Welt gekommen ist, finde ich gar nicht gut.
Was ist denn dein Ausblick für die nächsten Monate und Jahre bezüglich des Coronavirus? Was denkst du, wo geht die Reise hin?
Oh je, das sind gemischte Gefühle. Also ich würde mir von Herzen wünschen, es wäre vorbei. Wir hätten keine Mutanten mehr, würde aufhören. Wir hätten wirklich Impfstoffe, die gegen alles wirken würden, alles wegräumen würden. Das haben wir jetzt noch nicht. Diese Boosterungen sind ja im Endeffekt Titer-Hochtreibmodelle. Also wir müssen halt schauen, dass wir im Endeffekt das Immunsystem von den Leuten besser aufstellen. Das Social Distancing ist zum Teil gar nicht schlecht, weil früher haben mir immer die Leute im Flugzeug ins Genick gehustet, ohne die Hand von Mund zu nehmen. Dann hatte ich auch Brocken von deren Exkrementen abgekriegt. Ja, oder diese hygienischen Standards, wenn ich irgendwo mir nicht richtig den Popo abputze und schmier meinen Stuhl noch an die Türklinke. Also da sind auch Verhaltensweisen eingetreten, muss ich sagen, die nicht mehr so hygienisch waren. Und jetzt finde ich es einfach gut, dass alles mal ein bisschen hygienischer sich fällt insgesamt.
Natürlich, als Laborarzt kennt man ja den Blick unter dem Mikroskop und weiß, was da alles so abgeht. Das heißt also, das Ziel ist es, auf natürliche oder mithilfe einer Impfung immun zu werden. Hast du auch schon das Thema Kreuzimmunität bearbeitet?
Ja, da machen wir recht viele Testungen aktuell im Labor mit dem Interleukin 2 gegen die andere Coronaviren, so heißt es, auf der zellulären Immunitätsebene. Allerdings darf man hier nicht zu viel erwarten, dass jetzt jeder, der mal Husten gehabt hätte, gleich eine Kreuzimmunität hat. Also das ist vermessen. Es gibt noch ganz viel, ganz, ganz viel andere Viren, Rhinoviren, die wir viel häufiger finden. Also Corona ist ja wirklich verbreitet, aber längst nicht so wie andere Viren, die Husten, Schnupfen machen, Erkältungsviren. Also das muss man klar dahinstellen. Und der Otto Normalbürger, Laienwissen erwartet halt, ich habe so viele Jahre schon im Kindergarten gehabt, habe so oft schon Husten gehabt, jetzt habe ich auch eine Kreuzimmunität oder Kreuzimmunreaktion, reden wir besser gegen dieses SARS-CoV-2. Drosten hatte das ja schon damals, Professor Drosten, angedeutet vor anderthalb Jahren, dass es sowas geben könnte, dass die Verläufe milder sind. Ich habe davon nichts mehr gelesen, nichts mehr gehört von ihm oder auch anderen. Fehlt auch die Wissenschaft natürlich, ohne Frage. Also es gibt Leute, die haben sicherlich sowas, ohne Frage. Die haben ein gutes Immunsystem, die haben, das messen wir auch im Labor, aber der Erwartungshorizont der Bevölkerung, die Hoffnung stirbt zwar zuletzt, aber viele haben das auch noch gar nicht gehabt und die meinen aber, sie hätten das, weil sie mal einen Husten hatten. Hier in der Corona-Zeit müssen die auf einmal alle Covid-19 gehabt haben. Also das ist eine völlige Farce, was die Leute denken zum Teil.
Dieser Begriff die Sache ist ja auch, ob jemand noch den Virus weiter verbreiten kann. Und da war ja am Anfang die Annahme, dass wenn man genesen oder geimpft ist, dann stellt man für andere keine Gefahr mehr dar. Das hat sich ja komplett umgedreht.
Ja, das war bei mir im Labor auch so. Ich hatte eine MTLA, eine Assistentin, zweimal geimpft mit einem mRNA-Impfstoff. Und drei Monate danach ist die wirklich sehr, sehr krank geworden. Und da habe ich gedacht, ohne Mundschutz alle rumgelaufen, habe ich gleich, das ist jetzt mal zwei Monate her wieder. Es wurden dann noch andere krank in meinem Laboratorium. Also man hat sich da schon im falschen Sicherheitsglauben, auch wir, gewägt. Also die Politik, die Wissenschaft hat nicht gewarnt, auch nicht rechtzeitig. Im Sommer hätte schon, oder fand ich, waren schon die ersten Daten bestimmt da. Da hat es uns auch eiskalt in den Betrieben erwischt mit dieser Fehlannahme, dass es eine längere Immunität darstellt. Das hat nichts mit der Mutation zu tun. Das ist einfach eine Suggestion gewesen, dass die Immunität über Monate, ein Jahr anhält. Inzwischen ist man ja deutlich auf 3 Monate oder was zurückgerudert, dass man jetzt quasi dauerboostern sollte. Also das ist ganz schlecht gelaufen. Auch für uns im Endeffekt, auch mit Schädigungen für die Betriebe. Auch bei mir im Labor hat Ausfallzeiten, hat Zittern, Ängste bedeutet für mich auch in der Existenz, weil wenn dir die halbe Mannschaft ausfällt, die auf einmal alle husten und alle denken, sie sind geschützt, geimpft, funktioniert das nicht. Ob das schwere Verläufe oder geringe, interessiert erstmal nicht. Die werden alle in Quarantäne geschickt und haben gefehlt. Also das fehlt auch bei der Diskussion. Das ist nicht redlich, nicht ehrlich. Das würde aber davon ablenken, weil wir müssen natürlich impfen, boostern um eine hohe Herdenimmunität. Das war auch ein Begriff. Wenn 70-80% geimpft werden, schaffen wir das. Auch eine völlige Fehlannahme der Wissenschaftler, also eine Farce, also ohne das zu wissen oder eine Suggestion. Ich meine, dann muss man auch sagen, ich habe mich leider geirrt, liebe Bevölkerung, also 70-80% reichen nicht aus, erst nach der vierten Boostung. Gut, man kann das nicht vorhersehen politisch, das ist auch klar, aber die Äußerungen machen es im Endeffekt. Und da fand ich, wurde das zu sehr pauschalisiert. Alle Menschen, die geimpft werden, haben sich in falscher Sicherheit gewogen, auch bei mir im Labor definitiv.
Gut. Was sind denn noch abschließende Worte zu der Thematik? Noch irgendwas, was...
Ja. Ja, also wir geben das nicht auf. Heute habe ich ein Schreiben von der Ärztekammer bekommen, dass wir alle tolle Leistungen gebracht hätten und dass wir durchhalten sollen. Die Frage ist, wie lange können wir das noch durchhalten, wenn wir die Einschläge immer näher rücken, Omikron kommt, ich will da keine Teufelsgeschichten, diese Instabilitäten des Gesundheitssystems, was sowieso schon am Rande der Kapazitäten ist. Die Politik spielt eine ganz entscheidende Rolle. Gut, man kann jetzt nicht nur über Fehlentscheidungen der Vergangenheit, was ja grotesk wäre, jammern oder in die Schuhe schieben. Man muss mit dem leben, was wir jetzt heute haben, müssen nach vorne schauen, denke ich. Wir müssen am Immunsystem arbeiten, möchte ich nochmal hervorheben, an der Ernährung arbeiten der Leute, an der Prävention, so heißt es, dass mir nichts passiert, am Social Distancing arbeiten. Wir müssen testen. Das ist wichtig. Das war auch nämlich eine grottenschlechte Entscheidung, die Bürgertestungen auf einmal wegzunehmen. Da waren wir am sehr erfolgreichen Wege gewesen, bis zum Oktober. Auf einmal hieß es nein vor der Wahl, keine Bürgertestung mehr, bringt nichts. Und dann haben wir zumindest ein paar rausgefischt wieder. Jetzt hat man da wieder Gott sei Dank vernünftig reagiert. Ja, die Politik ist ganz entscheidend und da sind die Berater gefordert und das ist auch ein Beratungsversagen. Also da die Berater müssen einfach besser werden. Ich hatte damals schon gesagt, warum macht man keinen runden Tisch von Immunologen, Virologen, nicht nur ein Berater, das müssen 15 Berater sein, die müssen Konsens finden, immunologisch, virologisch, meinetwegen auch endemisch, die Pandemie-Spezialisten rein. Warum hat man nicht schon längst einen runden Tisch gemacht mit den Leuten und eine, ja sozusagen Leitlinie oder eine Führung erstellen, nicht nur ein Berater? Also das fand ich auch nicht gut, muss ich sagen. Also man hätte wirklich das sehr breit aufstellen. Ich kenne ja einige Virologen auch, die man gar nicht gehört hat im Endeffekt. Und warum hört man nicht auf andere Immunologen oder Virologen? Auch die gibt es ja auch noch. Also da hätte man einen breiten Konsens abbilden müssen. Und weil wir sind ja in Deutschland gut bestückt mit Virologen und mit Immunologen. Und das haben sie jetzt, glaube ich, Gott sei Dank gemacht. Das sind ja Namen aufgetaucht, die vorher nicht so aufgetaucht sind. Finde ich klasse, was die neue Regierung jetzt da auf die Füße gestellt hat. Und ich denke, das ist der richtige Weg, dass wir das Immunsystem auch durchleuchten, auch schauen, was können wir da tun, die Bevölkerung auch ermahnen. Macht man eine gesunde Ernährung, esst nicht immer diese Schweinshaxen, trinkt nicht in Bayern euer Weizenbier, was euch noch die Leber kaputt haut, noch mehr Fettansatz im Bauchbereich macht. Dieser Body-Mass-Index müssen wir arbeiten, wir müssen an den Fast-Food wieder arbeiten, wir müssen eine gesunde Küche machen, die Kinder müssen wieder gesund ernährt werden, der muss auch zu Hause mal gekocht werden, das kann jetzt sein, dass sie alle nur mit Burger und so weiter da rumlaufen, mit Chicken Nuggets oder wie sie alle heißen, diese Sachen, mit Dönerbuden überall, nichts gegen Döner, aber wir müssen einfach mal schauen, dass wir wieder immunologisch uns viel besser aufstellen, weil sonst sind wir eine sterbende Spezies, die Lebenserwartung geht ja auch sowieso nach unten durch diese diese Schlaganfälle, die wir kriegen. Also kann ich nur an alle appellieren, bitte, 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 arbeitet an eurer Gesundheit. Ihr müsst was tun. Alleine zu warten, die Intensivstation wird das schon lösen oder der Arzt wird das lösen. Der gibt mir ein bisschen Aspirin oder Ivermectin oder Hydroxychloroquin oder Artemisia oder irgendwie Vitamin C, dann ist das Kind schon im Brunnen gefallen und dann seid ihr einfach zu spät.
Das war ein sehr, sehr gutes Schlusswort, der Appell. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich denke, es ist klar geworden, die Selbstverantwortung muss wieder zurückkehren. Und das heißt nicht, dass man selbst Arzt spielen soll. Das ist gut, dass es die Ärzte gibt, aber vor allen Dingen für unsere Kinder gesunde Ernährung. Und das ist die halbe Miete.
Ja. Genau.
Vielen Dank, Armin, für die klaren Worte.
Danke, Alexander. Vielen Dank.